Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Mit Stefanie Rode, schön, dass Sie heute dabei sind. Der Fortbestand unseres gesamten Lebens auf dem Planeten steht auf dem Spiel. Und nebenbei auch noch der repräsentativen Demokratien. So drastisch drückt es der Philosoph Markus Gabriel aus. Und er schlägt vor, dass wir gemeinsam gegen das Postmoderne, gegen das Postfaktische und das Posthumane andenken. Und zwar mit unserem sechsten Sinn. Gabriel lehrt Erkenntnistheorie an der Universität Bonn. Er ist einer der bekanntesten Vertreter des neuen Realismus, der sich explizit gegen den gegenwärtigen Zeitgeist richtet, also die Postmoderne einerseits und ein naturalistisches Weltbild andererseits. Und das wird auch deutlich in Markus Gabriels neuem Buch, das heißt Sinn des Denkens. Und in dem Buch behauptet er, einen sechsten Sinn gefunden zu haben. Hallo, Herr Gabriel.
Hallo.
Ist Ihr sechster Sinn gerade aktiv?
Hoffentlich, sonst wäre es mir nicht möglich, Sie zu verstehen.
Was ist denn der sechste Sinn genau? Was verstehen Sie darunter?
Der sechste Sinn ist dasjenige, was wir üblicherweise das Denken nennen. Das heißt, das Erfassen von Gedanken über etwas, was nicht selber notwendig ein Gedanke ist, die sogenannte Wirklichkeit.
Aber man kann ja sagen, die anderen Sinne, die wir haben, also zum Beispiel das Sehen, das funktioniert immer über eindeutige Reize, die auch von außen kommen. Also Farben beispielsweise, die kann ich sehen, aber nicht hören. Gerüche, die kann ich riechen. Was genau ist denn dann der Inhalt, der in der Welt gegeben ist, worauf sich das Denken bezieht? Weil Gedanken fliegen ja nicht rum und werden dann von mir erfasst.
Doch, es ist tatsächlich so, dass Gedanken in gewisser Weise herumfliegen und von mir erfasst werden. Dabei muss man allerdings zunächst einmal verstehen, was ein Gedanke ist. Hierbei folge ich einer Traditionslinie, die auf den großen Philosophen und Mathematiker Gottlob Frege zurückgeht. Und diese Traditionslinie ist eigentlich ganz leicht nachvollziehbar. Die besagt nämlich, dass ein Gedanke etwas ist, was wahr oder falsch sein kann. Es ist ja zum Beispiel wahr, dass Angela Merkel derzeit Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland ist. Und dieser Gedanke, der ein wahrer Gedanke ist, der fliegt sozusagen herum. Ohne ihn wäre Angela Merkel nicht, was sie ist, nämlich Bundeskanzlerin.
Aber das heißt, dass diese Gedanken konkret in der Welt sind und von uns nur gefühlt oder erfasst werden, so wie andere Dinge.
Ganz genau so ist es. Gedanken gehören genauso zum Mobiliar der gegenständlichen Wirklichkeit wie Fermionen, Bosonen, der Mond und Angela Merkel.
Aber wie kann man diese Dinge dann erfassen? Weil ich habe noch nie einen Gedanken gesehen. Sie?
Nein, Gedanken kann man nicht sehen. Farben kann man sehen. Farben sind die Qualitäten, die durch die Sinnesmodalität des Sehens erfassbar sind. So wie Schmerzen durch die Sinnesmodalität der sogenannten Noziozeption, also unseres Schmerzempfindens. Gedanken sind die Qualitäten, die erfasst werden können durch unser Denken. Gedanken sind immer qualitativ.
Aber unterscheiden sich die Sinne da nicht auch stark? Also das Denken stark von den anderen Sinnen? Denken kann man ja auf sich selber beziehen. Also ich kann über mein Denken nachdenken, aber ich kann ja nicht über mein Hören hören. Ist damit Denken eigentlich dann doch am Ende gar keinen Sinn, so wie Sie ihn jetzt beschreiben?
Das ist in der Tat die klassische Argumentation, die sozusagen seit 2500 Jahren den Mainstream der Philosophie in dieser Hinsicht bestimmt.
Und das werfen Sie einfach mal so über den Haufen?
Das ist schlichtweg falsch. Also Platon hat das so gesehen und Aristoteles übrigens zögert schon. Aristoteles ist sich gar nicht so sicher, ob diese Argumentation noch stimmt und erwägt an verschiedenen Stellen seines Werkes, insbesondere in seinem wunderbaren Traktat über die Seele, dass das Denken möglicherweise doch ein Sinn sein könnte, dass nennt er den Gemeinsinn, die Koine Aesthesis, woher unsere Ausdrücke eben Gemeinsinn und Common Sense stammen. Das sind Aristoteles Zitate. Und Aristoteles meint, dass es durchaus sein könne, das Denken sei ein Sinn, aber er wagt es sich nicht, das zu behaupten.
Lassen Sie uns mal drauf schauen, wie man mit dem Denken die Wirklichkeit erfassen kann. Ich glaube, dafür müssen wir erstmal klären, was ist diese Wirklichkeit? Sie haben gerade schon beschrieben, dass Gedanken für Sie genauso wirklich sind wie andere Dinge, Objekte, die wir in der Welt haben. Gemeinhin denkt man ja, Wirklichkeit ist alles, was außerhalb von mir objektiv existiert, außerhalb von meinem subjektiven Denken. Sie haben da ein bisschen anderes Verständnis. Was ist Ihre Wirklichkeit?
Genau, also formal verstehe ich unter Wirklichkeit in dem Buch den Umstand, dass wir uns über etwas täuschen können. Das Wirkliche hingegen nenne ich dasjenige, worüber wir uns täuschen können. Also alles ist wirklich, worüber ich wahre oder falsche Meinungen haben kann. Ich kann mich ja über meine Gedanken täuschen und zum Beispiel auch über Ihre, wenn wir zum Beispiel jetzt ein Gespräch miteinander führen. Genauso können die Zuhörer und Zuhörerinnen unseres Gesprächs auch Meinungen über unsere Meinungen haben und sich über unsere Meinungen täuschen oder eben auch nicht. Das heißt, heißt, alles das, was eine Korrekturinstanz unseres Fürwahrhaltens ist, nenne ich etwas Wirkliches.
Aber heißt das dann nicht am Ende, dass wir das Denken und die Wirklichkeit als etwas Wirkliches denken müssen und damit das auch nur wieder konstruieren in unseren Gedanken?
Einiges vom Wirklichen konstruieren wir, wie man so sagt, in unseren Gedanken. Das heißt, einiges Wirkliches besteht einfach nur deswegen, weil wir uns Gedanken über es machen. Zum Beispiel unsere Gedanken über Gedanken, die wir gerade denken. Ja? Das heißt, nicht alles Wirkliche ist, wie man so sagt, von unserem Denken unabhängig. Das heißt aber nicht, dass dasjenige, was von unserem Denken abhängig ist, deswegen nicht wirklich ist. Das ist der Fundamentalirrtum der neuzeitlichen Philosophie. Den Fehler hat die antike und mittelalterliche Philosophie nicht gemacht und auch nicht die außereuropäische, indische und chinesische, also diesen Fundamentalirrtum zu glauben. Es gäbe einen kategorialen, fundamentalen Unterschied zwischen Subjekt und Objekt.
Das heißt, Sie sagen auch, dass Kant völlig falsch liegt. Er hat ja gesagt, wir können die Dinge an sich, wie sie sozusagen in der Welt existieren, nie direkt erfassen, sondern wir sind immer angewiesen auf eine subjektive Erkenntnis, die vermittelt ist, eine vermittelte. Würden Sie da sagen, auch Kant hat komplett falsch gelegen?
Kant hat in der Tat völlig falsch gelegen, weil er einen radikalen Unterschied sieht zwischen Denken und Erkennen. Erkennen können wir Kant zufolge nur dasjenige, was durch die ihm bekannten Sinnesmodalitäten, in etwa die fünf üblichen Verdächtigen, vermittelt einem Denkakt erscheinen kann. Durch das Denken alleine können wir Kant zufolge überhaupt gar nichts erkennen. Das ist die Hauptthese seiner Kritik der reinen Vernunft und mit dieser hat sich getäuscht.
Sie gehören ja dem neuen Realismus an, ich habe das eben schon gesagt. Dieser neue Realismus unterscheidet sich allerdings vom alten Realismus. Könnten Sie vielleicht noch mal kurz für unsere Hörer erklären, inwiefern und was Ihr Verständnis von Wirklichkeit ist, von einer neuen Wirklichkeit?
Mhm. Der alte Realismus ist die landläufige Annahme, dass es eine von unserem Denken, von unserer Sprache und unserem Bewusstsein unabhängige Außenwelt oder Wirklichkeit gibt und dass die der Goldstandard der Realität ist. Also real oder wirklich zu sein, bedeutet Teil des Mobiliars der vom Bewusstsein unabhängigen Wirklichkeit zu sein. Dazu gehören dann, was weiß ich, Fermionen, der Urknall, Galaxien oder die Grundkräfte der Natur, irgend sowas. Ja? Das ist der alte Realismus, der glaubt, Wirklichkeit wird festgelegt, indem wir von unserem Denken abstrahieren. Der neue Realismus sagt, stopp, 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 warum sollte denn das Denken und unser Zugang zu dem, was selber kein Gedanke ist, weniger wirklich sein als Fermionen und Bosonen? Warum sind meine Gedanken über Beethoven weniger wirklich als Beethoven. Das leuchtet mir nicht ein. Und deswegen beginnt der neue Realismus damit, ein Konzept von Wirklichkeit zu entwickeln, das dem einfachen Umstand endlich einmal Rechnung trägt, dass bewusstes geistiges Leben in keinem Sinne ein verdächtigerer Einwohner des Universums ist als Fermionen oder Löwen.
Können Sie dafür vielleicht ein konkretes Beispiel geben?
Ja, stellen wir uns einmal vor, ganz konkret, wir stehen vor einer Szene. In dieser Szene befinden sich, sagen wir mal, 7 Löwen und 13 Gazellen. Außerdem wissen wir jetzt, dass Löwen irgendwie die Neigung haben, wenn sie hungrig sind, die Gazellen zu jagen und die Gazellen lieber vermeiden wollen, von den Löwen gefressen zu werden. In diesem Fall stehen ja nicht vor uns einfach nur isolierte Qualitäten, das Gelb eines Löwenfells oder eine irritierte Gazelle, sondern was wir vor uns sehen, ist in diesem Fall eine bestimmte Anzahl von Löwen, die auf eine bestimmte Anzahl von Gazellen trifft und denen wir ein bestimmtes Verhaltensrepertoire zuschreiben. Wir nehmen zum Beispiel an, dass sie hungrig sind und dass Löwen üblicherweise Gazellen essen. Das heißt, die Szene, die wir vor uns sehen bei unserer sozusagen Safari, die wir in einem Gedankenexperiment durchspielen, die erfahren wir schon im Medium des Denkens. Wir verwenden ja jetzt in diesem Fall zum Beispiel mathematische Begriffe wie Anzahl oder die Idee gesetzmäßigen Verhaltens. Und diese Beiträge zu unserer Wirklichkeitserfahrung, die stammen vom Denken und nicht von unseren anderen Sinnesmodalitäten. Also dass da vorne 7 Löwen stehen, sehen wir nicht und hören es auch nicht und schmecken es auch nicht, sondern das ist ein Gedanke, den wir denken.
Das heißt, Sie sagen, das Denken ist genauso wirklich wie ein Löwe.
Ganz genau, ja. So ist es.
Ja. Dann, wenn wir jetzt nochmal auf den Titel Ihres Buches zu sprechen kommen, Sinn des Denkens. Einerseits haben wir jetzt ja gerade schon ein bisschen debattiert, sehen Sie Denken als einen sechsten Sinn, einen zusätzlichen Sinn, der eben noch nicht entdeckt wurde bislang? Und andererseits wollen Sie dem Denken einen neuen Sinn geben. Was ist dieser neue Sinn des Denkens?
Der neue Sinn des Denkens besteht darin, dass wir eben unser ganzes Weltbild umkrempeln. In dem Augenblick, wo wir realisieren, dass die menschliche geistige Existenz kein Schatten ist, der sozusagen über der Materie schwebt, sondern vollgültiger Einwohner der Wirklichkeit, müssen wir im Grunde genommen das allermeiste von dem, was wir eingerichtet haben, auch politisch überdenken. Denn unsere Institutionen bauen auch durch langwierige akademische Gewohnheit auf der falschen und zu überwindenden Subjekt-Objekt-Spaltung auf. Das hat übrigens auch schon Hegel oder Marx gesehen, die genau diese Annahme versucht haben zu überwinden und sozusagen nochmal von vorne anzufangen.
Und kann man sich einfach jetzt wie Sie hinstellen und sagen, ich gebe dem Denken einen neuen Sinn?
Naja, das hat jede Philosophin und jeder Philosoph der letzten 2500 Jahre immer wieder getan. Das hat Parmenides gemacht und Platon und Aristoteles und Hannah Arendt und you name them. Philosophie macht das im Grunde genommen immer, dass man erst einmal seinen Annahmenkatalog auf Null setzt und dann das System rebootet. Und ich glaube, das tut heute mehr Not denn je, weil wir in unseren öffentlichen Debatten dauernd philosophische Annahmen treffen über Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Gerechtigkeit, Demokratie und so weiter, die im Grunde genommen nichts anderes sind als die Tradierung von Fehlschlüssen. So etwas schockiert uns Philosophen und unsere Aufgabe ist ja, mit logisch inkonsistenten Vorurteilen aufzuräumen.
Herr Gabriel, Ihrer Meinung nach ist unsere Gesellschaft heute dem Naturalismus verfallen, also einer Auffassung, nach der eben alles Teil der physischen Natur ist, also Gefühle und Bewusstsein auch ein physischer Prozess im Hirn sind. Warum ist ausgerechnet das jetzt so ein großes Problem für unsere Gesellschaft?
Weil es das Wesen des Menschen betrifft. Das Wesen des Menschen, damit beginnt das neue Buch, besteht darin, dass der Mensch dasjenige Tier ist, das kein Tier sein will. Das heißt kurzum, dass wir Menschen unser Leben im Licht einer Vorstellung davon führen, wer oder was wir eigentlich sind. Menschen kommen nicht mit einer Antwort darauf, was der Mensch ist, zur Welt, sondern Menschen beantworten diese Frage durch gesamtgesellschaftliche Formationen. Ja, auf diese Weise entstehen Menschen und Weltbilder in Gesellschaften. Und das Wesen des Menschen, nämlich das Vermögen, sich zu fragen, was der Mensch ist, wird an den Rand gedrängt, indem so getan wird, als hätten wir endlich eine endgültige Antwort auf die Frage gefunden, was der Mensch ist, nämlich ein hochgerüsteter Killeraffe, der aus der Evolution entstanden ist und der bestimmte Reizreaktionsmechanismen mitbringt, die programmiert sind durch Jahrhunderttausende, in diesem Fall der menschlichen Geschichte, die gar nichts anderes ist als die Fortsetzung der Biologie mit den Mitteln von Sprache und Kultur.
Aber dieses naturalistische Denken, was Sie da kritisieren, das existiert ja schon sehr lange. Das ist zumindest seit Beginn des vergangenen Jahrhunderts wirkmächtig. Und de facto erlebt der Mensch ja auch schon sehr lange, dass er technisch verbessert wird. Also denken wir an Herzschrittmacher oder Prothesen oder auch Doping im Sport beispielsweise. Also das sind alles überhaupt keine neuen Phänomene in der Kulturgeschichte. Warum ist dieses Problem Ihrer Meinung nach genau jetzt so virulent?
Seit kurzem ist eine Verschärfung in der Selbstzerstörung des Menschen als freies geistiges Lebewesen auf die Bühne getreten, nämlich die Idee, dass es eine künstliche Intelligenz geben könnte. Das heißt insbesondere eine vom Menschen hergestellte Form von Artefakt, die im Wesen des Menschen, nämlich im Denken, noch viel besser ist als der Mensch. Das heißt, die Idee ist aufgetaucht, dass der Mensch durch seine eigene Aktivität ein Reich von Apparaten kreieren könnte, die endlich den Übermenschen bringen, das posthumane Zeitalter. Und diese Idee ist deswegen so gefährlich, weil sie indirekt gar nichts anderes ist, meines Erachtens, als die Rechtfertigung der Zerstörung unseres Planeten durch die menschliche Technologie. Wenn man sich nämlich ausmalt, dass demnächst die Cyborgs oder die nicht mehr aus biologischer Materie bestehenden Denker alles übernehmen, dann kann sehr wohl die Atmosphäre zerstört werden, woran wir gerade bestens arbeiten, und dennoch existiert die Intelligenz weiter. Das heißt, wir haben es hier zu tun mit einer indirekten Rechtfertigung globaler Selbstzerstörung.
Aber Wissenschaftler wie beispielsweise Ray Kurzweil, die argumentieren ja, das sei jetzt alles eine Dramatisierung, also auch was sie dann unter anderem machen. Und eigentlich würde man den Menschen nur weiter verbessern, so wie man ihn schon immer verbessert hat. Siehe Prothesen, Herzschrittmacher und so weiter.
Es spricht gar nichts dagegen, natürlich die Lebensumstände des Menschen zu verbessern. Es ist allerdings eine bedauernswerte Tatsache der Moderne, der wir ins Auge sehen müssen, dass unsere Verbesserungsmechanismen, zum Beispiel längeres Leben, Verbesserung der Medizin, gegen die ich selbstverständlich überhaupt nichts habe, sofort dazu geführt haben, dass wir jetzt zu kämpfen haben mit Überbevölkerung und Klimawandel. Das heißt, die Verbesserungen, die wir haben, führen leider in der Moderne zur Gesamtzerstörung der Menschheit. Also lokal geht es uns besser, global sind wir auf dem Weg in den totalen Abgrund.
Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb Sie diese Debatte über künstliche Intelligenz verknüpfen mit größeren Debatten. Man könnte ja sagen, das Nachdenken jetzt über Zukunft und wie künstliche Intelligenz aussehen wird, das ist ein Diskurs, den führen einige Experten und vielleicht auch ein paar Science-Fiction-Freaks unter sich. Aber Sie sagen, nein, nein, wir müssen darauf achten, weil das alles hat Mitschuld an der Krise der repräsentativen Demokratie. Was genau meinen Sie damit?
Wir haben heute eine Krise in unserem Verständnis dessen, was es bedeutet, dass nicht jeder von uns direkt alle gesamtgesellschaftlichen Entscheidungen beeinflusst. Das heißt ja, in einer repräsentativen Demokratie habe ich nur so und so viel Macht. Ich bestimme ja nicht alles, sondern indem ich lokal Vertreter wähle, meiner Interessen oder meiner Überzeugungen, habe ich einen sehr indirekten Einfluss auf das, was geschieht. Das bedeutet, dass ich den Institutionen vertrauen muss, um mich überhaupt noch anerkannt zu fühlen, also als jemand zu fühlen, der überhaupt möchte, dass dieses System weiter besteht. Was wir heute haben, ist, dass wir gar nicht mehr so richtig vertrauen können den von uns gewählten Vertretern. Der Grund dafür ist, dass überall berichtet wird davon, dass Wahlen manipuliert werden durch russische oder sonstige Cyborgs und Bots, dass China auf dem besten Weg ist, eine Cyberdiktatur zu errichten durch Verbesserung der Algorithmen, dass die großen kalifornischen Unternehmen unsere Meinungsbildung beeinflussen und so weiter. Wir haben also eine Dramatisierung der Vorstellung, dass der massenmediale Verkaufsapparat dazu führt, dass wir im Grunde genommen unsere Freiheit einbüßen. Das stimmt zwar überhaupt nicht, das wird aber so berichtet. Und dadurch verlieren die Bürgerinnen und Bürger allmählich das Vertrauen in das Wesen der Repräsentation selber, weil alle glauben, dass Wahrheit gar nicht mehr so umstandslos zugänglich ist und dass alles unendlich kompliziert vermittelt ist, was dann die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass in der Tat irgendwelche russischen Spiele durchs Internet geistern können und unsere Demokratie zerstören. Was eigentlich eine gigantische Fantasie ist, die sich allerdings überall breit macht.
Aber mir ist noch nicht so ganz klar, was hat diese Krise der Demokratie zu tun mit dem Problem der Naturwissenschaften, was Sie vorher beschrieben haben. Also, dass wir glauben, dass der Mensch sozusagen komplett nur Teil der Natur ist und darüber bestimmte menschliche Eigenschaften vergessen.
Die moderne Demokratie beruht ja, so wie wir sie heute kennen, auf dem Projekt der Aufklärung, das insbesondere in den heutigen Varianten auf die Französische Revolution gefolgt ist. Die Französische Revolution gerät in Schwierigkeiten mit sich selber durch die Abschaffung der Religion. Deswegen hat Robespierre noch eingeführt den Kult des höchsten Wesens und so weiter. Napoleon wollte das dann endgültig abräumen und hat die moderne Diktatur erfunden. Das heißt, die Aufklärung kämpft seit dem 18. Jahrhundert immer wieder mit dem Aberglauben und der Religion und so weiter. Heute wird dieser Kampf gegen den vermeintlichen Aberglauben und die Religion und so weiter, genau von den Vertretern eines naturalistischen Weltbildes geführt. Zum Beispiel, was weiß ich, Richard Dawkins, den jeder kennt, oder der Philosoph Daniel Dennett, die in aller Öffentlichkeit auftreten und sagen, wir müssen endlich eine rein durch naturwissenschaftliche Expertokraten geführte Form der Demokratie einsetzen. Das heißt, die Idee einer perfekten Technokratie. Und diese angebliche perfekte Technokratie ist aber unvereinbar mit der Idee der Demokratie, weil diese in der Moderne aufbaut auf dem hohen Begriff der Freiheit und Gleichheit aller Menschen. Und dieser Begriff, nämlich der Freiheit und der Gleichheit, der basiert ja auf einem bestimmten Menschenbild, das durch diese Idee der Technokratie unterminiert wird. Deswegen gibt es eine unbequeme Interferenz, eine Einmischung sozusagen eines naturwissenschaftlichen Weltbildes in den demokratischen Fortschritt. Kurzum, Demokratie lässt sich nicht wertfrei betreiben durch Konstatierung der Tatsachen des Universums, sondern Demokratie setzt voraus die freie Selbstbestimmung der denkenden, geistigen Lebewesen, die wir sind.
Das klingt jetzt alles total schön, aber was machen Sie, wenn Leute sagen, ich weiß überhaupt nicht mehr, was wahr ist und was nicht wahr ist. Es scheint verschiedene Wahrheiten zu geben, die so nebeneinander existieren. Und deshalb verstehe ich auch nicht, was diese Demokratie soll. Was sagen Sie denen?
Genau diese sind betroffen von der Krise der Wahrheit. Das heißt, kurzum, was ich denen sagen würde, ist das Folgende. Was ihr da glaubt, stimmt gar nicht. Es gibt nicht verschiedene Wahrheiten. Es gibt nicht so etwas wie, sagen wir mal, russische und chinesische Werte im Unterschied zu den jüdisch-christlichen abendländischen Werten oder irgend so etwas. Was es gibt, sind ausschließlich universelle Werte, die sich aus der Selbstbestimmung des Menschen ableiten lassen. Alles andere, die Idee alternativer Tatsachen, verschiedener Wahrheiten, die kulturrelativ sind, die Konstruktion des Sozialen und so weiter, das sind alles nur Ausreden zur Vermeidung der Konfrontation mit den Tatsachen. Diese Ausreden muss die Philosophie entlarven, die Gedankensprünge und Fehlschlüsse aufweisen, die in diesen Ausreden stecken, damit diese betroffenen Bürgerinnen und Bürger wieder klar sehen können. Denen hat man nämlich leider unter anderem philosophischen und soziologischen Unsinn eingeredet.
Und warum sollten die Ihnen glauben?
Nun, einfach deswegen, weil ich bestimmte Argumente anbiete, die zeigen, welche Positionen kohärent vertreten werden können und welche nicht. Die Aufgabe der Philosophie besteht ja darin, zunächst einmal zu klären, was sich überhaupt vertreten lässt, wenn man es durchdenkt. Das ist die Rolle von Berufsphilosophen, die zum Beispiel von Universitäten angestellt werden und deswegen sehr viel Zeit damit verbringen, Gedankenstrukturen zu klären. Unsere Aufgabe ist, die Klärung dieser Gedankenstrukturen an die Öffentlichkeit auch zu vermitteln, weil wir ja Teil sind des demokratischen Systems der Selbstbestimmung. Deswegen sollten die mir glauben. Genauso wie ich dem Physiker glauben sollte, der mir irgendetwas erklärt über, was weiß ich, die Plancksche Wirkungskonstante, was ich selber nie herausfinden könnte. So gibt es eben auch ein bestimmtes philosophisches Expertenwissen. Dabei bleibt immer noch eine Pluralität philosophischer Positionen übrig. Die Philosophie ist ebenso wenig wie die Physik am Ende ihrer Geschichte. Dennoch gibt es aber philosophisches Expertenwissen. Und ich kann Ihnen versichern, dass in der heutigen Berufsphilosophie im Grunde genommen niemand glaubt, dass es alternative Wahrheiten gibt oder dass ein handelsüblicher postmoderner Wahrheitsrelativismus überhaupt eine Option darstellt.
Wenn wir das mal zusammenfassen, dann werfen Sie ja eigentlich den Naturalisten vor, ein falsches Bild vom Menschen vermittelt zu haben. Und zwar so sehr, dass das inzwischen viele Leute glauben. Sie setzen dem ein anderes Bild vom Menschen entgegen, nämlich ein humanistisches Menschenbild. Bringt es das wirklich, so ein antiquiertes Bild wieder aufzuwärmen jetzt?
Der Humanismus erscheint uns deswegen antiquiert, weil insbesondere in den 60er und 70er Jahren sehr einflussreiche Denkerinnen und Denker, allen voran Michel Foucault oder eben schon früher Friedrich Nietzsche, uns versucht haben, weiszumachen, dass der Humanismus ein alter Hut sei, den man jetzt mal endlich abzulegen habe, weil der Mensch irgendeine Art Illusion ist und so weiter. Doch diese antihumanistischen Argumente, deren Gipfel Martin Heideggers Brief über den Humanismus ist, eine, würde ich sagen, nachkriegsnationalsozialistische Propaganda, Schrift eines nationalsozialistischen Renegatenphilosophen Martin Heideggers. Diese Schriften haben dazu geführt, dass wir irgendwann das Vertrauen in einen sozusagen vereinfachten Humanismus verloren haben. Natürlich gibt es einen Humanismus, den wir nicht wollen. Wir wollen ja nicht so ein kaiserzeitliches, althumanistisches Gymnasium wieder etablieren. Humanismus heißt an dieser Stelle lediglich die Anerkennung, dass die Menschenwürde in der Tat der Pfeiler ist jeder würdigen Selbstbestimmung in einer Gesellschaft. Das völlige Ernstnehmen der These, dass die Menschenwürde unantastbar ist. Nur das heißt erst einmal aufgeklärter Humanismus, so wie ich ihn skizzieren möchte, ist eine relativ schmale These im Unterschied zu sehr großen, natürlich aufgeladenen humanistischen Entwürfen der Vergangenheit.
Also das heißt, wenn jemand sagt, ich habe das Gefühl, unsere Zukunft wird bestimmt von künstlichen Intelligenzen und der Mensch wird abgeschafft. Was halten Sie dem entgegen? Was sagen Sie, was ist der Mensch, was muss er sein in Zukunft?
Also erstmal würde ich sagen, das ist eine schlichtweg falsche Vorhersage. Das wird nicht eintreffen. Das ist also ein Fehler. Was geschehen wird, wenn man glaubt, dass diese Vorhersage stimmt, ist gar nichts anderes als die technologische Selbstzerstörung des Lebewesens Mensch. Stattdessen sollten wir erkennen, dass der Mensch das Tier ist, wie gesagt, das keines sein will. Wir sind Lebewesen, und zwar sterbliche Lebewesen, Tiere, deren Körper oder deren Organisation durch Jahrmillionen von Evolution an einem bestimmten Zweig entstanden ist. Das sind wir. Wir sind aber zugleich Lebewesen, die diesen Status nur prekär haben. Das heißt, wir verhalten uns in Freiheit zu unserem eigenen Tiersein und müssen es deswegen interpretieren und können es in bestimmten Grenzen auch verändern. Diese Freiheit ist selber biologisch verankert. Deswegen sage ich ja, es gibt einen biologischen Sinn des Denkens und das müssen wir endlich anerkennen. Wir haben sozusagen noch nicht vollständig verstanden, was es heißt, dass wir einerseits ein Tier sind und andererseits die Schranken der Animalität gesprengt haben.
Das heißt, wir müssen lernen, uns komplett neu zu denken.
Genauso ist es.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung.
Das sagt Markus Gabriel, er ist Philosoph an der Universität Bonn. Und sein neues Buch Sinn des Denkens erscheint am 7. September im Ullstein Verlag. Und dieses Buch ist Schlussteil in der Trilogie, zu der auch Warum es die Welt nicht gibt und Ich ist nicht Gehirn gehören. Und von dieser Vogelperspektive auf die Krisen unserer Zeit zoomen wir jetzt etwas rein und schauen nach Chemnitz in dieser Woche. Hinter jedem Denker steht ja ein starker Spruch. Das sieht man auch in Chemnitz an der Büste von Karl Marx. Hinter dem steht nämlich der Spruch »Proletarier aller Länder, vereinigt euch«. Und dieser Marx wurde in der vergangenen Woche Schauplatz einer Vereinigung der ganz anderen Art. Rechtsextreme marschierten massenhaft auf, um gegen die Tötung eines Mannes zu protestieren. Die Proteste eskalierten, einige Rechtsextreme griffen andere Menschen an und traten auf sie ein. Andreas Urs Sommer hat sich darüber Gedanken gemacht.
Was ist wohl in Karl Marx Kopf vorgegangen, als sich die chaotischen Chemnitzer Szenen vor seiner überlebensgroßen Bronzebüste abgespielt haben? Vielleicht hat er sich zu Beginn wohl gefühlt, der grimmig reinblickende Feuerkopf mit Rauschebart und Löwenmähne. Wann sonst scharen sich schon Tausende um einen Philosophen? Vielleicht hat er sich erinnert an jene längst verblichenen Tage, als man auf demselben Platz, den der Chemnitzer Volksmund liebevoll Schädelstätte nennt, große Aufmärsche zu seinen Ehren veranstaltet hatte, mit bunten Hemden und roten Fahnen. Fahnen und bunte Hemden gibt's jetzt auch, aber eher schwarze und braune. So wird es Marx als messerscharfen Analytiker bald gedämmert haben, dass hier nicht der Klassenkampf im Gange ist, dass die Schreihälse weder zu seiner Klientel gehören, noch sich um seinetwillen hier versammeln. Und sein Gesicht verfinstert sich noch mehr, als ihm ein paar Sätze aus besseren Zeiten in den Sinn kommen. Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen. Haben wir denn, fragt sich das Monument, auf die pöbelnden Rechten blickend, nicht das als Mobilgarde organisierte Lumpenproletariat vor uns? Den Auswurf, Abfall, Abhub aller Klassen? Und, denkt Marx weiter, Hegel bemerkte irgendwo, dass alle großen weltgeschichtlichen Tatsachen und Personen sich sozusagen zweimal ereignen. Er hat vergessen hinzuzufügen, das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce. Jeder kann von Glück reden, wenn er nur Zeuge des zweiten Males, der Farce-Variante, sein muss. Für den bronzenen Marx ist die Sache zunächst also klar. Er hat da an den Spitzen seines Bartes Proletarier unter sich, deren Klassenbewusstsein noch nicht gefestigt genug ist, um zu erkennen, dass die Probleme, mit denen sie kämpfen, Produkt der Klassenherrschaft sind. Denen ein Klassenbewusstsein überhaupt fehlt, weshalb sie blindwütig um sich schlagen. Doch dann kommen ihm Zweifel. Sind das überhaupt Proletarier, die hier gegen alle hetzen, die nicht blond und blauäugig sind? Ist es hier tatsächlich so, dass das gesellschaftliche Sein das Bewusstsein der Menschen bestimmt? Das gesellschaftliche Sein der Schreihälse ist keineswegs bestimmt von Migranten, die ihnen Arbeit, Haus und Hof wegnehmen. Keineswegs bedeutet hierzulande die bürgerliche Republik die uneingeschränkte Despotie einer Klasse über andere Klassen. Den rechten Schreihälsen fehlt es scheinbar an nichts. Nicht an Wahlrecht, Wohnung, Nahrung, Kleidung, Farbfernsehen, Autos und Soligeld für ihre angeblich von Ausländern gebeutelte Stadt. Sind sie getrieben von einem falschen Bewusstsein, das ihren sozialen Abstiegsängsten ein abwegiges Ventil vorgaukelt, nämlich Fremdenhass statt revolutionärer Umgestaltung? Der Feuerkopf grübelt weiter. Selbst wenn die rassistische Aggression sich bei manchen aus dem Gefühl sozioökonomischer Zurücksetzung speist, gibt es sehr viele Nicht-Abstiegsängstliche, die mitbrüllen. Könnte es nicht sein, dass Bewusstseinsphänomene wie blinder Glaube an Rasse, Volk und Vaterland nur sehr lose mit sozioökonomischen Bedingungen verbunden sind? Die rassistischen Erregten würden selbst im Schlaraffenland weiterbrüllen. Könnte es sein, dass man ihnen mit linken Ideologieversatzstücken nicht beikommt? Muss man womöglich ganz neu nachdenken über das Verhältnis von Sein und Bewusstsein? Über moderne Gesellschaften, deren Mitglieder sich umso verunsicherter fühlen, je größer die faktische, soziale, ökonomische, politische Sicherheit ist, in der sie leben. Trotz all des Getöses um ihn herum wird der bronzene Marx zusehends ruhiger. Offenbar ist die Schädelstätte der Ort, wo man Ideologien, Rechten so gut wie Linken, in den Bauch sehen kann. und so lernt man, zu ihnen Abstand zu halten. Moderne Gesellschaften bieten bei allem Wehgeschrei maximale faktische Sicherheit bei minimaler ideologischer Sicherheit. Und vielleicht, denkt sich Marx, ist das sogar gut so.
Das war unser philosophischer Wochenkommentar von Andreas Urs Sommer. Und damit kommen wir jetzt zu etwas ganz anderem, etwas Schöngeistigem, nämlich Schweinen. Wenn man Menschen im Mittelalter etwas beibringen wollte, dann hat man das gerne in Tiergeschichten verpackt. Diese Tierdichtungen wurden Bestiarien genannt, in denen häufig über Tiere fabuliert und spekuliert wurde, oft eben mit dem Ziel, den Menschen die christliche Moral zu vermitteln. Wie könnte so ein Bestiarium heute aussehen, wenn man Erzählungen über Tiere philosophisch deutet? Konstantin Hühn begegnet im letzten Teil unseres philosophischen Bestiariums einem Tier, das dem Menschen unter anderem als Beleidigung dient.
Du musst ein Schwein sein in dieser Welt. Schwein sein.
Das Schwein. Wir verabscheuen es und erkennen uns doch darin wieder. Wir beschimpfen andere als Schwein und verschenken zugleich Glücksschweine, füllen Sparschweine und lassen die drei kleinen Schweinchen unseren Kindern eine Lektion in Leistungsethik geben. Nur das fleißige Ferkel ist sicher vor dem Wolf.
Hab ich's euch nicht gleich gesagt? Wenn der böse Wolf uns plagt, hält die nur ein Haus von Stein ab.
Die Zwiespältigkeit in unserem Bild vom Schwein reicht weit zurück, sagt der Wiener Kulturwissenschaftler Thomas Machow.
Das Schwein ist das liminale Tier schlechthin. Das heißt, es existiert an der Schwelle. Es ist sozusagen nicht im Haus, es ist aber auch nicht das reine Wildtier, es ist dazwischen und von daher ist das Schwein sowohl ein Sinnbild des Kultivierten als auch des noch erhaltenen Wilden und sprengt so ein bisschen die traditionelle Grenzziehung zwischen Natur und Kultur.
In der griechischen Antike herrschte zunächst ein positives Bild der Schweine vor. Im Demeter-Kult etwa galt das Schwein als Symbol der Fruchtbarkeit. Und in den berühmten Tierfabeln des griechischen Dichters Aesop zeichnen sich Schweine ausnahmslos durch Klugheit, Maß und Voraussicht aus.
Das Schwein ist schlau, so ahnt es schon die tragische Situation. Sie wusste, dass dies ihre letzte Rast war.
Ambivalenter wird es bei Platon. In seiner Politeia skizziert er einen Schweinestaat, der allein zur arbeitsteiligen Bedürfnisbefriedigung da ist und der auf den ersten Blick geradezu idyllisch wirkt.
Dann werden die Bürger schmausen und Wein dazu trinken, bekränzt und die Götter preisend und fröhlich miteinander verkehren und nicht mehr Kinder zeugen, als sie ernähren können.
Aber was in diesem Idyll fehlt, ist jegliche Philosophie, weshalb aus Platons Sicht der Schweinestaat unweigerlich über kurz oder lang in einen dekadenten Luxusstaat übergeht. Mit anderen Worten, der Schweinestaat hat keine Zukunft. Wie wirkmächtig dieses Bild des gedankenlosen Schweins bis in die Moderne ist, beweist unter anderem der englische Philosoph John Stuart Mill, wenn er schreibt:
Es ist besser, ein unzufriedener Mensch zu sein, als ein zufriedenes Schwein.
Die arglose Fröhlichkeit und Unmittelbarkeit, die Schweinen dazugeschrieben wird, erscheint trotzdem als attraktiv. Und so wundert es nicht, dass der römische Dichter Horaz sich selbst als Schwein bezeichnet hat. Und zwar aus der Herde Epikurs, des großen Philosophen der Lustbejahung.
Have you seen the little piggies crawling in the dirt? And for all the little piggies, life is getting worse. Always having dirt.
Selbst der griechische Philosoph Plutarch, eigentlich ein Anhänger Platons, kommt nicht umhin, das Verheißungsvolle eines schweinischen Daseins anzuerkennen, wenn er Homers Odyssee eine entscheidende Wendung hinzufügt. Die Zauberin Kirke, auf deren Insel Odysseus strandet, verwandelt dessen Männer in Schweine. Und bei Plutarch fühlen sie sich als solche anscheinend ziemlich wohl. Mindestens ein Schwein jedenfalls sträubt sich gegen die Rückverwandlung.
Wie die Kinder die Arzneimittel scheuen, so sträubst du dich vor deiner Verwandlung und willst uns noch überreden, die reichlichen Genüsse, in denen wir leben, zu verlassen und mit dir aus dem Lande zu gehen, nachdem wir wieder zu Menschen geworden wären, dem mühseligsten Geschöpfe von allem, das lebt.
Und in der folgenden Debatte demonstriert das menschliche Schwein mit rhetorischer Finesse, dass Schweine durchaus vernünftig und an Tugend dem Menschen sogar überlegen sein.
Das betont etwas, was in der antiken Philosophie durchaus verbreitet war, übrigens auch manchmal schon zu Empfehlungen des Vegetarismus geführt hat, nämlich einer Hochachtung und einem Respekt vor den Tieren, den wir in der industriellen Welt nahezu völlig verlernt haben.
Brothers, you better show me some respect.
Während Glücks- und Sparschweine noch immer unsere Häuser füllen und Schweinchen Babe und Miss Piggy unsere Sympathie erregen, sind die Tiere selbst unsichtbar geworden. Und damit auch die maßlosen Grausamkeiten, die ihnen alltäglich angetan werden. Dabei ist das Schwein uns näher, als wir glauben. Es ist sozial, intelligent und sogar musikalisch. Und seine Schreie vor der Schlachtung gleichen menschlichen Schreien.
Das Schwein ist in der Hinsicht tatsächlich der andere des Menschen, sein unheimlicher Doppelgänger.
Im Schwein erkennt und spiegelt der Mensch sich selbst, was er fürchtet, was er sehnt und was er an sich selbst verabscheut. Vielleicht ist es gerade diese unheimliche Ähnlichkeit, die uns vom Schwein entfremdet hat und uns doch immer wieder zu ihm zurücktreibt.
Das Schwein kann vieles sein, vor allem aber ist es der unheimliche Doppelgänger des Menschen, so Konstantin Hühn in seinem philosophischen Bestiarium. Das war Sein und Streit für heute. Ich bin Stefanie Rode, machen Sie es gut.
Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.